Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, wir laden Sie heute zu einem kleinen Workout ein. Keine Angst, Sie müssen sich nicht direkt in Bewegung setzen. Wir gehen das erst einmal theoretisch an mit der Tänzerin und Choreografin Joana Tischkau. Sie verbindet Popkultur und politische Kunst, zum Beispiel mit den von ihr erfundenen Colonestics. Guten Morgen, Frau Tischkau.
Guten Morgen, hallo.
Colonestics, das sind kleine Bewegungseinheiten zu besichtigen im Internet. Da wippen sie im weiß-grauen Dirndl zum Beispiel auf einem Ball oder stemmen Brezeln. Zwischendurch naschen sie an einem Würstchen. Welchen Effekt versprechen Sie sich von diesem Training?
Die Idee oder meine Grundidee war eigentlich, dass es gibt ja viele Fitness-Workouts, die sich quasi an dem Exotischen und dem Anderen bedienen und davon inspirieren lassen. Zum Beispiel Zumba oder auch Yoga. Ich meine, Yoga gibt es jetzt schon einige Jahrzehnte. Nichtsdestotrotz schwingt dabei ja auch immer so eine Esoterik, eine Mystik und auch so Spiritualität mit, die man sich quasi von anderen Kulturen ausleiht. Und mich hat interessiert, warum das andersrum nicht funktioniert oder ob es andersrum funktioniert. Kann ich auch quasi ein Workout behaupten, welches dem Weißsein quasi zugrunde liegt? Und ich verspreche mir, dass Leute ein Bewusstsein eigentlich für ihr eigenes Weißsein und für die Konstruktion dessen bekommen. Also es geht gar nicht so sehr darum, den Körper zu trainieren, sondern eigentlich die Sehgewohnheiten, die Blickwinkel und antirassistisch zu denken.
Und dabei schärfen Sie ja, sagen wir mal, die Sehgewohnheiten sehr direkt oder sehr deutlich. Sie sagen zum Beispiel, die besten weißen Bewegungen seien arrhythmisch, monoton und steif. Hilft das dann vielleicht, wenn man dieses Video guckt, dass wir alle ein bisschen lockerer werden?
Ja, das ist natürlich auch zugespitzt und pauschalisiert und stereotypisiert. Ich glaube, es geht eher darum, dass man halt erfährt oder nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man plötzlich mit so Pauschalisierung und Verallgemeinerungen konfrontiert ist. Was mich natürlich auch ernsthaft interessiert, ist die Frage, warum es in der Verhandlung um das, was deutsche Kultur sein soll, dass man sich für das Deutschsein, ja, man findet, da ist keine Coolness drin, das ist nicht cool, das ist nicht, man würde das nicht als lässig bezeichnen.
Darüber werden wir auf jeden Fall heute sprechen und dabei lässig bleiben und natürlich auch versuchen, nicht nur auf der Stelle zu hüpfen. Wir bewegen uns quer durch den Raum, Perspektivwechsel stehen auf dem Trainingsprogramm von Joana Tischkau, Sie haben es gerade schon gehört. Da ist auch das Deutsche Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music Thema. Das hat sie mitbegründet. Im letzten Jahr konnte man das noch virtuell besuchen. Gerade hat es geschlossen, habe ich auf der Seite gesehen. Warum eigentlich?
Ehrlich gesagt, weil wir gehofft haben, dass es bald weitergeht. Aber das ist natürlich leider nicht so. Wir sind jetzt noch in der Überlegung, den virtuellen Rundgang auch wieder online zu stellen. Was noch online ist und was man noch besichtigen kann, sind die Veranstaltungen, die wir organisiert haben. Da ist zum Beispiel ein Gespräch mit den Rappern Megalo und Amewu aus Berlin und auch ein Interview mit der Eurodance-Ikone Lori Glory. Das sind Dinge, die man sich noch online anschauen kann.
Vielleicht können wir erstmal beschreiben, was ist denn eigentlich die Idee hinter diesem Museum?
Ja, die liegt auch schon ein paar Jahre zurück. Wir hatten natürlich irgendwie den absurden Zufall, dass diese Arbeit dann voll in dieses Jahr gefallen ist, wo plötzlich sich alle mit Black Lives Matter beschäftigt haben und mit Antirassismus. Aber für uns als schwarze Künstlerinnen, also besonders mich und Anta-Helena Recke, meine Co-Kreatorin quasi, für uns ist das Thema natürlich immer schon relevant gewesen. Die Frage, was sind eigentlich die Repräsentationen von schwarzen Menschen in Deutschland? Womit sind wir aufgewachsen? Ja, was sind die Bilder, mit denen wir uns umgeben haben, als wir jung waren oder auch noch jetzt? Und wir wollten einen Raum schaffen, in dem das quasi in seiner Gesamtheit zur Geltung kommt. Also wo alles, was sich in der schwarzen Unterhaltungsbranche oder in der deutschen Unterhaltungsbranche aufgehalten hat und was schwarz war, deren Karrieren und deren Arbeiten in den Fokus zu rücken. Das war eigentlich die Intention.
Wir können das ja mal konkret machen. Gerade ist das Museum geschlossen, haben wir gesagt. Aber Sie können uns ja eine kurze Privatführung geben, sozusagen. Welche Exponate sind denn besonders eindrucksvoll?
Ah, da gibt es viele. Wir haben erstmal eine super große Plattensammlung, also von Schlager bis Eurodance bis Pop, von Hip-Hop. Wir haben Roberto Blanco, Billy Moe. Wir haben aber auch ein paar ganz besondere Stücke. Wir haben zum Beispiel das Sofa aus der Wochenshow mit Anke Engelke. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Anke Engelke hat ja damals Ricky von Tic-Tac-Toe parodiert. Mhm. und saß auf diesem Sofa und saß auch, wenn wir uns jetzt erinnern, in Blackface auf diesem Sofa und hat sich über Ricky lustig gemacht. Und Ricky selbst, Ricarda Belgin von Diktatur, saß auch mal mit ihr auf diesem Sofa und wir haben dieses Sofa ausfindig gemacht und es steht in der Ausstellung. Das Sofa war schwarz und wir haben dann auch den Künstler Noah Becker, also der Sohn von Boris Becker, eingeladen für eine 6-stündige Live-Performance in den Räumen unseres Museums. Und mittlerweile sieht dieses Sofa nicht mehr ganz so schwarz aus, weil er hat da mit Farbklecksen drauf gearbeitet. Und das ist so ein interessantes Objekt, was irgendwie ja so die Vergangenheit und die Gegenwart so miteinander verbindet.
Wenn Sie die Geschichte aus der Wochenshow ansprechen, ist damit ja auch letztlich so ein bisschen die Frage verbunden, wie wurden schwarze Künstlerinnen und Künstler dargestellt, wie sah die Inszenierung aus, vielleicht wie haben sie sich auch selbst inszeniert, welche Stereotype wurden vielleicht bedient, was ist da für Sie besonders auffällig?
Ich glaube, es gibt mehrere Inszenierungsstrategien oder auch Ebenen. Einerseits, und das finden wir viel mehr in den 50ern und 60ern, ist natürlich so die ganz klare Exotisierung, auch die Selbstexotisierung einiger Künstlerinnen. Also, dass man Bands wie Boney M. ja auch quasi immer in so sehr knappe, exotische Kostüme gesteckt hat, dass man sie in der Karibik positioniert hat. Auch Bands wie die Gumball Dance Band oder so, oder auch im Schlager, dass Roberto Blanco zum Beispiel von Mexiko singen musste. Das ist natürlich eine Sache, die man sieht.
Musste Roberto Blanco von Mexiko singen oder wollte er von Mexiko singen? Ich weiß, Sie sehen ihn ja auch so ein bisschen kritisch.
Genau weiß ich das natürlich nicht, weil ich ihn nicht persönlich gesprochen habe, aber ich glaube, wir haben ja auch mit Schlagersängerinnen aus der Zeit gesprochen, zum Beispiel mit Randolph Rose, der schwarz ist und Sinti, also eine ganz krasse Biografie hatte, der hat uns so ein bisschen erklärt, dass es natürlich hatten sie Mitspracherecht zu der Zeit, aber natürlich kamen auch die Produzenten und haben gesagt, hier, das ist ein Song, den würden wir gerne, dass du den singst. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Roberto Blanco wurde wahrscheinlich nicht gezwungen, aber wahrscheinlich wurden ihm auch nicht die seriösen Titel angeboten, die vielleicht einer Katja Epstein angeboten wurden. Und abgesehen davon hat Katja Epstein auch vom Indo-Jungen aus Peru gesungen. Also wir haben zum Beispiel uns auch mit einem Musikwissenschaftler unterhalten, der ganz klar ausgearbeitet hat, welche Rolle die Figur des anderen im deutschen Schlager, in den Texten vom deutschen Schlager eine Rolle spielt. Und das ist natürlich nicht immer den Performerinnen dann anzuhaften. Das ist eine ganze Struktur oder eine ganze Kultur, die darauf abzielt, zu kreieren, was Deutschsein sein soll und weißes Deutschsein und was dann im Gegenzug nicht weiße Körper darin, was denen möglich ist oder was die machen können.
Welche Rolle hatte der andere im Schlager, wenn Sie das gerade so ansprechen?
Ja, halt, es ging nicht darum, was andere oder schwarze Menschen oder MexikanerInnen, was die wirklich waren, sondern es ging eigentlich eher darum, sich davon abzugrenzen. Zum Beispiel in dem Song von Katja Epstein geht es darum, dass der Indo-Junge sich wünscht, so zu leben wie wir hier in Deutschland. Und was diese Formulierung ja eigentlich macht, ist, den weißen Deutschen zu sagen, so wie wir leben, ist richtig, ist gut.
Sie sind 1983 geboren als Kind einer Deutschen und eines Ghanas. Was waren da in der Unterhaltung Personen, mit denen Sie sich identifizieren konnten? Gab es die?
Ich glaube, es gab die schon, weil ich bin in den 90ern und in den 2000ern quasi aufgewachsen. Und das war ja wirklich die Zeit, wo Schwarzsein cool war oder wo Schwarzsein hyperpräsent war, auch im deutschen Fernsehen. Das ist ja auch das, was wir im Museum aufzeigen. Da war Arabella Kiesbauer, da war Ricky Harris, da waren Tic-Tac-Toe, da waren ganz viele afroamerikanische Girlbands, Boybands. Und das waren auch meine Identifikationsfiguren. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass das ja eine Problematik, und das ist ja auch die Ambivalenz, die Sie schon angesprochen haben, dass ich nur schwarze Menschen im Bereich des Entertainments, im Bereich der Musik und der Unterhaltung wahrgenommen habe und vielleicht nicht auch im Bereich keine Ahnung, als Anwälte, ProfessorInnen, PolizistInnen, ne, also in anderen Bereichen, sondern wirklich nur auf dieser Ebene. Das Viva und MTV war voll schwarzer Menschen, aber auf ARD und ZDF habe ich die nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das sich dann auch nochmal anzugucken oder aufzuarbeiten.
Aktuell wird ja auch gerade wieder darüber diskutiert. Also da geht es um eine Sendung aus dem Unterhaltungsfernsehen, die letzte Instanz. Da haben vier weiße Prominente darüber befunden, ob für Paprikasoße eine abwertende Bezeichnung okay ist. Die einstimmige Antwort war dann, ja, ist okay. Ziemlich sicher wäre die Antwort anders ausgefallen, wenn eine Person of Color auch in der Sendung eingeladen gewesen wäre. Warum tun sich da Medienproduzentinnen und Produzenten gerade wieder ein bisschen schwerer, dafür eine Ausgeglichenheit zu sorgen, für eine größere Diversität?
Ich glaube, es geht um die Deutungshoheit, also die man nicht abgeben möchte. Es geht darum, dass in den Redaktionen und in den Positionen, die quasi auch über die Macht verfügen, zu entscheiden, man möchte das nicht abgeben, also man möchte quasi nicht von seiner Position lassen. Und ich glaube, das ist das Problem, weil das fühlt sich ja erstmal so an, und darüber habe ich ja auch eine Arbeit gemacht, das ist quasi being pink and easy, das ist nicht leicht, pink zu sein, es ist nicht leicht, weiß zu sein, dass das quasi mit so einem Gefühl einhergeht, dass einem was weggenommen wird. Und das ist ja total absurd, zu glauben, dass wenn man bestimmte Sachen, Begriffe nicht mehr benutzt, dass dann einem was weggenommen wird. Das ist ja, das entspricht ja keiner Logik, das ist ja sehr Quatsch.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Tänzerin und Choreografin Joanna Tischkau, die in Niedersachsen geboren und aufgewachsen ist. Und das ja eigentlich nur Frau Tischkau, weil ihre Mutter nicht wollte, dass ihre Kinder in Berlin groß werden. Ne? Was für ein Problem hatte ihre Mutter mit der Hauptstadt?
oh Gott, ich glaube gar nicht. Sie hatte gar kein Problem mit der Hauptstadt. Ich glaube, meine Mutter ist eine sehr rebellische Person, auch unkonventionell. Und wollte vielleicht auch so ein bisschen aus dem Blickfeld, aus der Kontrolle meiner Großeltern entkommen und wollte einfach ihr eigenes Ding machen. Und dann hat sie auf die Karte, Deutschlandkarte geguckt und hat Göttingen gesehen und hat gedacht, das klingt schön, da müssen die Götter wohnen. Und dann ist sie da hingezogen. Also das zeigt sich ja auch, wie vielleicht impulsiv und freimütig meine Mutter da auch in ihren Entscheidungen war.
Ihren Vater, den haben Sie und Ihr Bruder, also Sie haben einen Zwillingsbruder, nie kennengelernt. Warum?
Ja, weil das wirklich, das auch eine Entscheidung meiner Mutter war. Also meine Mutter hat die Entscheidung getroffen, Kinder zu bekommen. Sie hat sich Kinder gewünscht und dann hat sie das gemacht, was man tun muss, dass man Kinder bekommt, aber ganz klar mit der Entscheidung, dass sie die alleine großziehen möchte und unabhängig sein möchte. Und deswegen haben wir den dann nie kennengelernt und meine Mutter hat auch leider nicht so genug Aufzeichnungen oder genug Informationen behalten, sodass es uns jetzt einfach wäre, da nochmal Nachforschungen anzustellen.
Also Sie haben gar keine Spur von Ihrem Vater?
Nee, nur ganz. Wir haben nur sehr wenig Informationen. Aber ich glaube, als schwarze Person ist das natürlich auch so ein bisschen so ein Stereotyp, dass gerade die Zeit, der sogenannte Besatzungskinder-Schicksal oder so, das ist ja auch sehr präsent und da geht es dann ja auch oft so ein bisschen darum, als ob diesen Kindern was fehlt oder es ganz problematisch ist, dass sie ohne einen zweiten Elternteil oder den Vater aufwachsen. Ich glaube, darum geht es aber gar nicht so sehr. Ich glaube, dass meine Mutter einen extrem guten Job gemacht hat, das zu füllen. Ich glaube, als schwarze Person ist man nur noch mal doppelt damit konfrontiert, dass Menschen ja wissen wollen, warum man denn nun schwarz ist. Also wo kommst du her, impliziert ja eigentlich die Frage, warum bist du schwarz? Deine Mutter ist doch weiß. Und ich glaube, das hat sich meine Mutter in dem Moment nicht bewusst gemacht oder sie hat sich damit nicht auseinandergesetzt, was es nun bedeutet, als weiße Frau mit zwei schwarzen Kindern in Deutschland zu leben.
An der Stelle muss man natürlich auch sagen, ihre Mutter wollte unbedingt schwarze Kinder haben. Das klingt jetzt für einen Außenstehenden erstmal ein bisschen irritierend. Wie hat sie das begründet?
Also ich glaube, sie hat das nicht so formuliert, dass sie gesagt hat, sie wollte unbedingt schwarze Kinder haben. Sie wollte, glaube ich, oder dunkelhäutige Menschen haben sie vielleicht fasziniert, was natürlich auch problematisch ist, weil das ja auch eine Exotisierung oder eine, ist von Menschen mit nicht weißer Haut oder nicht weißen Menschen. Meine Mutter war Buddhistin, hat sich sehr viel mit dem Hinduismus beschäftigt, ist nach Indien gereist, hat sich viel mit dieser Kultur auseinandergesetzt und hat sich davon angezogen gefühlt und hat sich, glaube ich, gewünscht, dem etwas näher zu sein. Und das war, glaube ich, dann so ihr Punkt, auch zu sagen, okay, ich fände es toll, wenn meine Kinder nicht weiß sind. Was natürlich, wie ich schon erwähnt habe, vielleicht auch problematisch ist, Mittlerweile kann ich mit meiner Mutter darüber Gespräche führen, wir reden darüber, wir können das auch kritisch irgendwie auseinandernehmen. Also es ist ja auch ein gängiges Prinzip, oder das habe ich in meinem Leben schon oft gesehen, dass weiße Frauen schwarze Kinder fetischisieren, oder es gibt so die Annahme, dass schwarze Kinder hübscher oder niedlicher sind als weiße. Es gibt zum Beispiel auf Instagram ganze Threads, in denen Brown Babies in Szene gesetzt werden und fetischisiert werden.
Aber Sie haben ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, der Wunsch war da, keine weißen Kinder zu haben, aber Ihre Mutter hat sich nicht so richtig Gedanken gemacht, was das bedeutet, in den 80er Jahren als schwarzes Kind aufzuwachsen. Wie war das für Sie?
Ich glaube, das ging nicht nur meiner Mutter so. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele, sowieso in der Zeit gab es einfach kein Vokabular für das, was mit uns passiert ist. Es gab den Diskurs nicht so sehr, wie es ihn heute gibt, zumindest nicht so in der breiten Gesellschaft, würde ich sagen. Ich glaube, dass meine Mutter aber trotzdem ein ganz großes Bewusstsein für Ungerechtigkeit hatte. Und ihr war immer klar, dass das, was uns widerfährt, nicht richtig ist. Sie hat uns immer ans Herz gelegt, ja, dass wir uns dagegen stellen müssen, dass wir Lehrern Paroli bieten, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und ich glaube, da hatte sie schon einiges voraus, wie ich das zum Beispiel von anderen migrantisierten oder rassifizierten FreundInnen kenne, dass da natürlich oftmals, wenn die Eltern aus einem anderen Land kamen, dass es da oftmals eher galt zu sagen, hey, wir wollen nicht auffallen, wir wollen den anderen nicht zur Last fallen, wir wollen nicht laut sein, wir wollen im Hintergrund bleiben. Und interessanterweise hat meine Mutter uns aber genau das Gegenteil vermittelt, weil sie gar nicht die Last der Repräsentation lag ja nicht auf ihr, die lag zwar auf uns, aber nicht auf ihr selbst als weiße Frau, weil sie hat natürlich gesagt, ey, wenn meine Kinder ungerecht behandelt werden, dann wehren die sich und dann sagen die auch was zurück. Ne?
Sie haben jetzt kurz gesagt, Schule war so ein Feld, wo es problematisch war. Was genau sind Ihnen da für Schwierigkeiten begegnet?
Ja, das sind natürlich die Erfahrungen, die viele schwarze Menschen auch machen. LehrerInnen, die uns nicht zugetraut haben, dass wir in bestimmten Fächern gut sind. Auch natürlich positive Stereotypisierung, dass man davon ausgeht, dass wir besonders gut im Sport sind, besonders gut tanzen können, aber natürlich nicht besonders gut in Mathe oder Biologie sind. Ja, normale Hänseleien von anderen Kindern aufgrund unserer Haare. Also da ist wirklich alles, was man so kennt, ist da gefallen. Ich habe so ein bisschen die Scheu, das nochmal zu reproduzieren, weil ich immer denke, das bringt nichts. Wir müssten mittlerweile wissen, was die Beleidigungen und Stereotypen sind, mit denen schwarze Menschen konfrontiert sind.
Gab es aber dann bei Ihnen zu Hause nie eine Konfliktsituation, weil man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, Ihre Mutter hat so ihr Ding durchgezogen, Ihre Wünsche gelebt und Sie mussten dann teilweise eben mit den Konsequenzen leben, zum Beispiel eben auch, dass Sie nicht wissen, wer Ihr Vater ist. Darüber streitet man doch dann auch mal, oder?
Interessanterweise war das für meine Mutter so eine Selbstverständlichkeit, dass wir ihre Kinder sind, dass zwar die Außenwelt angezweifelt hat oder hinterfragt hat, aber in sich war diese Einheit von uns drei, sage ich jetzt mal, so logisch und geschlossen, dass uns innerhalb dieser Struktur das nicht tangiert hat, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. Also für uns war das immer logisch, wir drei gehören zusammen, wir sind so eine Familie und was die Außenwelt, wie die das wahrnimmt, ist eigentlich egal. Und natürlich haben wir darüber geredet und meine Mutter hat uns gesagt, ja, natürlich, euer Vater ist schwarz und deswegen seid ihr schwarz. Aber zum Beispiel diese Projektion, dass wir kulturell zum Beispiel dazu eine Verbindung brauchen, das war für sie nie eine Frage. Warum? Also ihr seid hier in Deutschland sozialisiert, ihr wächst hier auf. Das ist euer Zuhause und hier gehört ihr hin, zu mir quasi. Das hat sich von innerhalb der Struktur hat sich diese Frage nie gestellt. Und wenn man halt darauf angesprochen wurde, dann hat man halt gesagt, naja, ist doch klar, mein Vater ist schwarz und meine Mutter ist weiß und deswegen ist das so und ich bin nun mal hier. Also wir haben uns dann auch nicht so sehr auf Diskussionen eingelassen als Kinder.
Joanna Tischkau hat gerade erzählt, wie ihr als Schwarze in ihrer Jugend auch immer wieder Diskriminierung begegnet ist. Aber zu Hause, da gab es eben diesen besonderen Zusammenhalt, der ihr auch darüber hinweggeholfen hat. Allerdings, Frau Tischkau, sind Sie mit 17 von zu Hause ausgezogen, kurz vor dem Abi. Wie kam das?
Das hatte eigentlich eher mit dem Verhältnis zu meinem Bruder zu tun. Also mein Zwillingsbruder der auch sehr rebellisch, also ich glaube, wir sind alle drei sehr rebellisch, also oder ich bin auch, also ich war natürlich sehr rebellisch und mein Bruder auch und wir hatten einfach ja, Konflikte miteinander, die dann auch manchmal dazu geführt haben, dass meine Mutter sie nicht mehr lösen konnte und ich war so ja, selbstständig auch, dass ich gedacht habe, naja, okay, ich muss mir das hier auch nicht mehr geben. Meine Mutter hat dann auch noch gesagt, nein, das geht nicht, das kannst du nicht. Aber eigentlich wusste sie, dass ich auch das natürlich schaffe und alleine klarkomme. Und es hat dann auch funktioniert.
Wie hat das dann mit der Schule funktioniert? Wo sind Sie dann genau hingezogen? Also alleine Wohnung oder wie war das?
Ja, ich muss gestehen, ich bin dann zuallererst mit meinem Freund damals zusammengezogen, der schon ein bisschen älter war als ich. Und später habe ich dann eine eigene Wohnung. Ganz klein, Einzimmerwohnung, schrecklich auch eigentlich in so einem Plattenbau habe ich dann eine Einzimmerwohnung gehabt. Ich habe dann auch finanzielle Unterstützung bekommen vom Sozialamt damals quasi und habe in dieser Einzimmerwohnung gewohnt und dann mein Abi noch gemacht und bin dann auch relativ schnell dann aber auch da wieder weg und bin nach Köln gezogen.
Welche Bedeutung hatte das Tanzen in der Zeit?
Ich glaube, das hatte immer schon eine große Bedeutung, weil es war zu der Zeit auch eine der Dinge, die zu meiner Selbstständigkeit geführt haben. Denn ich habe früh angefangen in so Sportclubs, also im ASC damals in Göttingen, zu tanzen. Und ich habe dann die Kids, die jünger waren als ich, unterrichtet, habe da ein bisschen Geld mit verdient.
Und gab es da auch schon die Idee, das dann tatsächlich zum Beruf zu machen?
Ich glaube, insgeheim gab es diese Idee immer, aber gleichzeitig habe ich nicht so richtig gewusst, wie man das anstellt und mich auch nicht so richtig getraut, das zu machen.
Sie haben sich ja dann auch an Schauspielschulen beworben, sind aber nicht zur Aufnahmeprüfung gegangen. Wieso?
Ja, ich glaube auch, weil ich mich nicht getraut habe. Also ich weiß noch, man sollte da was von Lessing vorspielen und ich habe mir dann auch diese Reklamhefte besorgt und habe das durchgearbeitet, aber ich wusste, dass eigentlich dieser Kanon und diese Theaterwelt, dass die nichts für mich sind oder dass es da schwierig würde, einen Platz zu finden oder auch noch ja, eine Rolle zu finden irgendwie. Und ich bin da nicht hingefahren, weil ich irgendwie so Schiss gekriegt habe, vielleicht in Anführungsstrichen.
Gab es da aber niemanden, der Sie da vielleicht in Ihrem Talent gesehen und Sie bestärkt hat?
Doch, auf jeden Fall. Also meine Mutter hat mich auch total bestärkt. Sie wollte, dass ich das mache. Es haben mich aber auch andere Leute unterstützt. Ich habe in der Schule darstellende Spielunterricht gehabt und ich habe am Jugendtheater in Göttingen in so Jugendgruppen mitgespielt und die PädagogInnen haben mich darin auch unterstützt und haben auch gesagt, hey, du bist gut darin, du kannst das. Aber das hat nicht gereicht, glaube ich. Ich glaube, die Selbstzweifel waren größer.
Aber warum?
Jetzt im Nachhinein glaube ich auch, dass man schon gemerkt hat oder das Bewusstsein hatte, dass man dort in dieser Welt nicht repräsentiert ist. Wenn ich am Jungen Theater oder auch am Deutschen Theater in Göttingen, wenn ich dort bei Dingen mitgemacht habe, dann war ich meistens eine der wenigen nicht weißen Jugendlichen dort. Und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man da dahin gehört. Und ich glaube, genauso in der Fernsehwelt oder in der Filmwelt, man hat wenig schwarze SchauspielerInnen gesehen.
Was hat denn dann die Wende gebracht, dass Sie gesagt haben, ach komm, ich versuch's jetzt doch?
Ich glaube einfach die Tatsache, dass ich älter geworden bin, dass ich mehr Selbstbewusstsein bekommen habe und dass ich dann nach meinem Abi einfach nur quasi ins Berufsleben gestartet bin. Ich habe angefangen, im Einzelhandel zu arbeiten. Und habe gemerkt, dass das vielleicht nicht das Wahre ist oder dass mich das nicht erfüllt. Und ich habe in dem Moment gedacht, ach, du kannst das doch einfach mal probieren. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du immer noch wieder zurück in das reguläre Leben oder in den Einzelhandel. Und die Tatsache, glaube ich, dass ich nach Großbritannien gegangen bin, nach England, was natürlich viel diverser ist, wo in meiner Klasse allein, in meinem Studiengang, 10 andere schwarze Frauen waren, hat mich natürlich total bestärkt.
Sie haben an der Coventry University studiert in Großbritannien. Als Sie angefangen haben, da waren Sie dann schon 26. Für den Tanzbereich ist das ja eigentlich schon relativ alt. Achtung, Diskriminierungsfalle an dieser Stelle. Ist das mal ein Thema gewesen?
Also während meines Studiums nicht in dem Sinne, dass man jetzt geglaubt hat, ich kann danach nicht mehr arbeiten oder so. Das war eigentlich nur ein Thema, dadurch, dass ich eine der Ältesten im Studiengang war und ich, glaube ich, viel fokussierter war, denn die jüngeren Studierenden, die wollten einfach nur Party machen oder wollten irgendwie, für die war das noch wie Schule und für mich war das wirklich so, ich hatte mich dazu entschieden und ich wollte lernen und ich wollte da was Neues machen. Ich glaube, auch jetzt in der Welt, in der ich mich bewege, hat das dann keine Rolle gespielt. Oder ich habe dann auch gemerkt, dass es eigentlich auch in Wirklichkeit keine Rolle spielt. Ich glaube, dass das Schwachsinn ist, dass im Tanz auf diese Jugendlichkeit und auch im Schauspiel, es war damals ja auch so, dass an den Schauspielschulen gab es für Frauen ein Maximumalter von 26 Jahren und ich finde das absolut unmöglich, weil es ist ja auch wichtig, dass wir auch in dieser Hinsicht einfach eine Diversität haben. Und ich glaube, dass man ja gerade, wenn man etwas älter ist, viel besser lernen kann eigentlich oder vielleicht auch eine andere Wichtigkeit dann auf das Lernen legt und sich da viel besser investieren kann.
Ja, und letztlich will man natürlich auch alle Altersgruppen auch auf der Bühne repräsentieren oder muss sie natürlich auch repräsentieren, ne?
Ja, ich glaube, es ist super problematisch, dass es da in diesem Bereich quasi diese Idee gibt, dass man so als unbeschriebenes Blatt diese Institutionen betritt und dann geformt werden muss. Ich glaube, was ja viel interessanter wäre oder auch ist, ist die Reibung zwischen Menschen, die vielleicht auch schon eine Eigenständigkeit entwickelt haben und dann eine Reibung mit dem, die sie dort konfrontiert werden. Also ich glaube, das ist viel spannender als diese Idee, dass man Menschen wie Knete oder so formt.
Joanna Tischkau. In ihren Choreografien spielt sie mit Klischees und lädt zu kritischen Gesellschaftsreflexionen ein. Warum eignet sich Tanz Ihrer Meinung nach dafür eigentlich besonders?
Das ist eine gute Frage. Für mich finden viele dieser Fragen oder Verhandlungen ja im Körper statt oder am Körper. Ne? Also Rassismus ist etwas, was sich auf den Körper bezieht. Die Hierarchisierung von Menschen hat stattgefunden aufgrund von phänotypischer Merkmale. Weiße Menschen sehen so aus, haben glattes Haar, blaue Augen. Schwarze Menschen haben schwarzes Haar, krauses Haar, sind schwarz. Auch andere Projektionen haben ja mit Körperlichkeiten zu tun. Ja, Muskeln. Wir wissen die Vermessung von Köpfen, von Schädeln. Wir kennen ja all diese Geschichten. Und im Tanz verhandeln wir ja auch alles über den Körper. Und ich glaube, was quasi möglich ist über Choreografie, über Tanz, ist so ein Bewusstsein darüber, dass ich als Zuschauende gleichermaßen mich affiziert fühle von diesem anderen Körper. Ich muss im Zuschauen, muss ich mich mit meiner eigenen Körperlichkeit auseinandersetzen, wenn ich einen anderen Körper zuschaue, wie er bestimmte Dinge macht oder bestimmte Formen zeichnet auf der Bühne.
Wir können das ja noch mal an einem Beispiel konkret machen. Sie haben vorhin auch schon Being Pink Ain't Easy angesprochen, eine ihrer Performances. Da schicken sie einen weißen, muskulösen Tänzer in rosa Outfits auf die Bühne. Der versucht sich dann in Posen schwarzer Rapstars. Was wollen Sie damit ausdrücken?
Warum ich damit angefangen habe oder warum ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war, dass ich auch quasi in meinem Aufwachsen, ich habe ja schon vorhin erzählt, dass es in den 90ern, 2000ern so eine Zeit gab, in der ich das Gefühl habe, dass Schwarzsein extrem populär war und auch ja Hip-Hop extrem groß war in den 2000ern. Und mir sind viele weiße Männer und Jungs begegnet, die sich so verhalten haben, die sich quasi so das Schwarzsein so ein bisschen antrainiert haben, die sich so bewegt haben, die sich so gekleidet haben, die vielleicht auch gerne Rap gehört haben oder auch Rap gemacht haben. Und diese Figur hat mich interessiert. Warum ist Schwarzsein so extrem attraktiv für weiße Menschen? Warum wollen sie sich das so einverleiben im wahrsten Sinne des Wortes?
Und zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen? Warum ist das für weiße Jugendliche reizvoll?
Naja, ich glaube, weil es diese Dichotomie gibt zwischen Weißsein als das Nicht-Körperliche, das Rationale und Schwarzsein, dem Körperlichen, Sexualisierten und Erotischen. Ne, das ist natürlich auch eine Dichotomie, die irgendwie, ja, auch natürlich noch mal lange zurückgeht irgendwie, die aber immer noch in uns drin ist. Und vermeintlich können ja auch weiße Männer nicht tanzen oder können sich nicht bewegen. Und das ist ja ein System, was wir auch aufrechterhalten mit den Bildern und mit den Ideologien, die dann auch dahinter stecken.
Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, wenn solche Codes übernommen werden, dann ist das ja vielleicht auch Zeichen der Anerkennung oder dass man eben das Gefühl hat, dass man dann doch mehr eins ist oder wird.
Ich glaube, das Problem dahinter sind ja die Machtverhältnisse, dass wir wissen, darum geht es ja auch in der Debatte um kulturelle Aneignung, dass quasi die Position, die Macht innehält, sich einfach Zugang dazu hat, sich das nehmen kann, das kommerzialisieren kann, das vermarkten kann und daraus Benefit zieht. Und dass oftmals marginalisierte Figuren und Positionen das nicht können. Ihnen wird quasi nur was genommen. Sie werden nur ausgenutzt in diesem Verhältnis. Und ich glaube, darum geht es ja auch, dass man sich halt ein Bewusstsein dafür hat, auf welchen Ebenen das stattfindet.
Being Pink Ain't Easy sollte eigentlich letztes Jahr im Musanturm in Frankfurt gezeigt werden. Das war wegen Corona nicht möglich. Wie sehr bremst sie die Pandemie sonst aus?
Ja, schon sehr stark. Also wir hatten sehr viele Gastspieltermine, die alle abgesagt worden sind und jetzt auch wieder abgesagt werden. Also es prasseln gerade auch ganz viele Absagen auf mich ein. Und nichtsdestotrotz kommen auch Angebote rein. Es ist nicht so, dass ich gar nichts zu tun habe, sondern ich habe auch ein hohes Pensum, aber das sind halt oftmals ja Angebote für digitale Formate und irgendwie deprimiert einen das schon so ein bisschen oder es dämpft einfach so die Stimmung, dass man ständig vor diesem Laptop sitzt. Deswegen, ich vermisse die Bühne schon sehr, sehr.
Befürchten Sie, dass davon irgendwas bleiben könnte? Also, dass diese Pandemie vielleicht auch die Kulturlandschaft nachhaltig verändern wird?
Ich glaube schon total. Einerseits hat es auch natürlich, glaube ich, positive Effekte, dass man sich über neue Formate Gedanken macht, digitale Formate, zugänglichere Formate. Ich weiß aber nicht, wie Förderstrukturen sich verändern werden. Es gibt natürlich tolle Hilfsprogramme, aber was bedeutet das für die Kulturförderung in den kommenden Jahren? Ja, heißt es dann, dass nichts mehr gefördert wird? Und auch, was mir natürlich Sorgen macht, ist quasi dieser Rechtsruck, die Querdenken-Bewegung. Das wird auch einen Einfluss darauf haben, wie Kultur dann in Zukunft aussieht, welche Kultur es noch geben wird. Ja, auch diese Diskurse um so Dinge wie die letzte Instanz-Sendung. Also warum konnte das sein, dass diese Sendung jetzt noch gemacht worden ist, nachdem wir alle wissen, wie 2020 verlaufen ist, also nach dieser Black Lives Matter-Bewegung, wie kann das sein, dass da diese vier weißen Deutschen sitzen und so sprechen? Und das muss ja bedeuten, dass in den Redaktionen Leute sitzen, die glauben, dass man da so eine Art Gegenposition einnehmen muss, gegen den Versuch zu diversifizieren, gegen den Versuch einer politisch korrekten, in Anführungsstrichen, Diskursführung, dass es da so ein Gegenwind gibt, weil anders kann ich mir nicht erklären.
Deutschlandfunk Kultur, die Tänzerin und Choreografin Joanna Tischkau hat uns heute Vormittag Einblick in ihre Arbeit und ihren Lebensweg gegeben. Einen Moment ihrer Karriere, den konnten wir noch nicht beleuchten. Sie waren Miss Göttingen und stellvertretende Miss Niedersachsen. Das muss auch noch so ein wenig nachhallen, denn ich habe gelesen, Sie wollen das Erlebnis auch auf die Bühne bringen.
Ja, ich weiß gar nicht, habe ich Ihnen das erzählt oder haben Sie das irgendwo
Das,
rausgefunden?
es war keine ganz große investigative Recherche
Okay,
nötig. Ich habe es
okay.
in einer Ihrer Biografien gelesen.
Ja, ich habe lange Zeit da nicht so viel drüber nachgedacht. Da war ich, glaube ich, 17 Jahre alt, als ich da mitgemacht habe. Vielleicht auch so ein bisschen rebellischer Natur. Ich bin da einfach hinspaziert mit meiner besten Freundin. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir eher dabei gedacht, ach, wir kommen umsonst in den Club, in den das stattgefunden hat, und wir können umsonst Cocktails trinken. Und wir haben uns dann auch erstmal Cocktails mit Sahne bestellt, worauf die anderen Kandidatinnen uns erstmal ungläubig anschauten, dass wir vor so einem Wettbewerb Sahne zu uns nehmen. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Ich habe dazu noch keine Antwort und deswegen habe ich gedacht, dass ich dazu mal eine Arbeit machen kann, weil irgendwie das natürlich interessant ist, dass ich da in den 90ern oder, ne, ja, oder in den 2000ern quasi als schwarze Frau plötzlich das Aushängeschild dieser kleinen Stadt in Niedersachsen war. Mal schauen, was daraus wird. Ich weiß es noch nicht.
Darüber werden wir vielleicht das nächste Mal sprechen und ich hoffe, dass wir uns dann persönlich gegenüber sitzen. Das ist jetzt wegen Corona nicht möglich. Ich bitte auch zu entschuldigen, dass es mit der Leitung ab und zu mal so ein bisschen ruckelig war, aber beim nächsten Mal, wie gesagt, dann vielleicht hier im Studio auch mit Cocktail und Sahne und dann reden wir über die nächsten Projekte von Joanna Tischkau. Danke, dass Sie heute für das Gespräch Zeit hatten.
Ja, danke Ihnen, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.